Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. St. Gallen budgetiert ein Defizit. Das ist halb so schlimm, für das hat der Kanton Reserve. Ein Toter aus dem Mittelalter ist heute St. Gallen beim Kloster geborgen worden. Offen bleibt, wer er ist. Eine Bratwurst statt eine Urkunde gibt es an der Olma für Ostschweizer, die unter einem Jahr mit einer besonderen Leistung auffallen. Rezept für die Ostschweiz haben die Bäuerinnen in einem neuen Buch festgehalten. Prominenz hat heute an der Olma daraus gekocht. Und wir schauen jemanden beim Schlafen zu, in unserer Herbstserie später in der Sendung. Zum Wetter, der Samstag bleibt nass, am Sonntag lockert es auf. Am Mikrofon Thomas Weingart. Der Kanton St. Gallen muss sparen. Statt den Rekordgewinn wie vor einem Jahr gibt es nächstes Jahr nämlich einen Verlust von über 200 Millionen Franken. Zum das Loch stopfen, zapft der Kanton jetzt die Reserven an. Peter Traxler.
Der Kanton St. Gallen hat in den guten Wirtschaftsjahr Eigenkapital von rund 1,4 Milliarden Franken angehäuft. Allein letztes Jahr hat er 300 Millionen Franken auf die Hochkante gelegt. Ein Grossteil davon muss er jetzt aber wieder ausgeben. Nur dank dem Griff in Sparstrumpf kann der Kanton für nächstes Jahr ein einigermaßen ausgleichendes Budget präsentieren. Die Schuld am finanziellen Engpass sind vor allem Steuerausfälle von 150 Millionen Franken. Aber nur ein kleiner Teil davon hat mit der Wirtschaftskrise zu tun. Der grössere Teil von diesen Ausfällen hängt mit dem tiefen Steuerfuss zusammen. 130 Millionen Franken fehlen dadurch in der Kasse. Trotzdem verteidigt der St. Galler Finanzdirektor Martin Gero die Steuerpolitik.
Nein, ich glaube, es ist nicht zu krass ausgefallen. Wir sind einfach in der Steuerbelastung im Kanton St. Gallen bei den natürlichen Personen insgesamt in der Schweiz einfach hinten drin. Und da war es notwendig, gewisse Entlastungen zu machen.
Das auch darum, weil andere Kantone mit ihren Steuersenkungen enorm Druck gemacht haben. Der Steuerwettbewerb sei jetzt aber durch Krise gestoppt worden, sagt Martin Gero.
Ich glaube, so für flächendeckende Entlastungen haben wir im Moment keinen Spielraum. Ich glaube auch, und bin da auch einig mit dem Präsidenten der Finanzdirektorenkonferenz. Man kann den Steuerwettbewerb schrauben nicht einfach immer weiter runtertröllen. Gerade jetzt in dieser speziellen Wirtschaftssituation. Aber gezielt dort und da sein zu machen, insbesondere im Bereich Familie, würde ich es nicht ausschliessen.
Wieder rauf mit den Steuern, das sei trotz der schlechten Finanzlage kein Thema, sagt der Finanzdirektor Gero. Der Kanton könne den Einbruch verkraften, auch dank der Einsparungen. Die Regierung hat in ihrem Budget schon an verschiedenen Orten Abstrich gemacht, etwa bei den Löhnen.
Wir haben ja letztes Jahr eine grosszügige Beförderungsrunde gemacht oder eine Reallohnerhöhung von 3%. Daher wird es eine Lohn-Null-Runde sein.
Die Breien geben der Regierung in ersten Reaktionen im Grossen und Ganzen recht, fordern aber teilweise noch mehr Einsparungen. Wo konkret sie noch Sparpotenzial sehen, das dürfte die Budgetdebatte im November zeigen.
Die Uni St. Gallen und die Studenten sind sich wieder einig. In Zukunft wollen sie Jobmessen zusammen organisieren. Die Projektleitung liegt neu bei der Unileitung. Die Veranstaltung wird aber von einem Studententeam verantwortet. Die Uni will die Studenten an den Erträgen aus dem Anlass beteiligen. Ursprünglich hat das Rektorat der Studenten die Organisation von dem Anlass wegnehmen. Die haben sich aber gewehrt. Gute Woche nach dem Grossbrand im Zentrum von Herisau sind bei der Gemeinde ein paar Tausend Franken Spenden eingegangen. 22'000 im Gesamten. Das Geld wird für Schäden gebraucht, die nicht von der Versicherung gedeckt sind. Bei dem Grossbrand sind 4 Häuser zum Teil kaputt gegangen. 3,5 Millionen Franken Schaden hat es gegeben. Zu Altbrunn am Ricken im Kanton St. Gallen sind sich gestern am Jahrmarkt ein paar Männer in die Haare geraten. Bilanz, 2 Verletzte und 2 Leute, die die Polizei mitgenommen hat. Gegen die beiden jungen Männer wird ein Strafverfahren wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte eröffnet. Beim Eingreifen sind die Polizei von verschiedenen Leuten massiv behindert worden. Ein Haufen Burschen und Männer, die den Jahrmarkt besucht haben, sind laut Polizei betrunken gewesen. Vor den beiden markanten Türmen vom Kloster St. Gallen haben die Bauarbeiter beim Leitungenverlegen einen historischen Fund gemacht. Sie haben einen Sarkophag entdeckt, der mehrere hundert Jahre alt ist. Heute haben die Archäologen den Steinsack geborgen. Sandra Schönenberger war dabei.
2,5 Meter lang, fast 1 Meter breit, 70 cm hoch und zwischen 2 und 4 Tonnen schwer. Das sind die Eckdaten vom Sandsteinsarkophag vor dem Kloster St. Gallen. 6 Wochen lang haben die Archäologen die Berge minutiös vorbereitet. Ein besonderer Moment für den Erwin Riegert, den Mann, der die Grabungen leitet.
In meiner Tätigkeit habe ich noch nie einen Sarkophag geborgen. Das ist sicher etwas, was wahrscheinlich das einzige Mal ist, was ich als Archäologe so erlebe. Das ist etwas ganz Spezielles, vor allem hier auf dem Platz St. Gallen, hier im Alten Kloster.
Damit der Sarkophag beim Rauslupfen nicht verkeilt, haben die Archäologen den Sarg zuerst freigeschaufelt und ihm dann eine Art Gestell angelegt. Dann, kurz nach dem 11 Uhr, ist es soweit. Millimeter für Millimeter lupfen die Männer den Steinsarg mit einem Spezialkran aus einem 2 Meter tiefen Loch raus. Und das unter den Augen von etwa 50 gewundrigen Zuschauerinnen und Zuschauern. Unter ihnen war auch der Regierungsrat Willi Haag. Er hat sich an dem historischen Tag vor allem für die Archäologen gefreut.
Die wären ja mit so einem Haufen kleinen Sachen beschäftigt und wären gerufen und ist gleich nicht mehr. Jetzt haben sie doch heute mal etwas Echtes gefunden, etwas Grösseres. Und ich teile die Freude mit denen, dass wir jetzt einmal den Sarg, wo wir alle sehr gespannt sind, was er könnte, was er für eine Bewandtnis hat und wie viel Rückschlüsse auf die frühere Zeit uns der heute bringen kann.
Wer in dem Sarg begraben ist, erfahrt der Willi Haag aber erst in ein paar Wochen. Er könne den Deckel vom Sarkophag jetzt nicht einfach schnell lupfen, erklärt der Erwin Riegert.
Das wäre ein grosser Fehler. Vor allem auch, weil wir nicht wissen, ob organisches Material erhalten ist. Sobald Luft dazukommt, zerfällt das. Und dann müssen wir sehr schnell handeln. Also das wird, wenn wir dort anfangen aufzutun, werden wir im Hintergrund bereits alle weiteren Schritte eingeleitet haben, dass wir dort angemessen können, reagieren, dokumentieren und bergen.
Damit niemand den Sarkophag knackt und kaputt macht, bringen den Archäologen jetzt an einen geheimen Ort. Dort kommt dann aus, wer im Mittelalter in dem Sarg vor dem Kloster begraben worden ist. Für den St. Galler Bischof Markus Büchel, der auch unter den gewundrigen Zuschauern war, ist klar, da muss jemand bekannt gewesen sein.
Es ist sicher so, dass es eine angesehene Persönlichkeit war. Eine Persönlichkeit, die in der Gesellschaft damals Bedeutung hatte, sei das in der Kirche oder im Staat. Weil vom Sarg her kann man das sehen, weil es ist sehr ein schöner, ein grosser Sarg. Und er ist an einem prominenten Platz bestattet worden. Sicher hat die Person irgendeinen Bezug zum Kloster. Ob es jemand vom Kloster ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass ein Abt ist oder ein Bischof ist, der hier beerdigt worden ist.
Ein bisschen wortkarger als der Bischof gibt sich der St. Galler Kantonsarchäologe Martin Schindler. Er will an dem grossen Tag nicht zu fest spekulieren, wer im Sarkophag rein könnte liegen.
Theoretisch ist es ein Grab, es könnte jemand drin liegen. Da werden wir sehen, wenn der Deckel auftun. Die Archäologen sagen erst etwas, wenn sie einmal gesehen haben, was drin ist und wenn man es ausgraben hat.
An dem geheimen Ort tun die Archäologen in den nächsten Tagen alles vorbereiten. Spätestens in 3 Wochen machen sie den Sarkophag dann auf.
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle zu Ganterswil hat die St. Galler Kantonspolizei gestern über 200 Autos kontrolliert. 19 Fahrerinnen und Fahrer sind zu schnell unterwegs gewesen, darunter ein junger Mann, der innerorts 93 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte. Außerdem hat die Polizei an verschiedenen Orten gegen die 100 Lastwagenbusse und Traktoren kontrolliert. 18 Lenker haben schwer geladen. Letzte Nacht ist in Lömeschwil im Kanton St. Gallen eine Schür abgebrannt. Es hat keine Verletzungen gegeben. Der Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 10'000 Franken. Das Aussergewöhnliche an dem Fall, auf dem Hof von dieser Bauernfamilie, hat vor 10 Tagen schon mal eine Schür brennt. Und auch hier war es nicht das erste Mal gewesen. Schon vor 9 Jahren hat ein Brand eine Schür von dieser Familie zerstört. Wenn jemand etwas gewinnt, gibt es häufig mindestens eine Medaille, manchmal auch einen Pokal oder eine Urkunde. In der Ostschweiz aber gibt es eine Bratwurst. Der Anzeiger, eine Ostschweizer Zeitung, zeichnet jede Woche außergewöhnliche Leistungen mit einer Wurst aus. Die wird der Preisträger Amix am 1. Olma-Freitag zusammen mit einem knusprigen Bürli in die Hand gedruckt und auch alle anderen Besucher können für eine Gratis-Wurst anstehen. Unter den über 250 Preisträgern dieses Jahr sind der St. Galler Regierungsrat Willi Haag, der Schwingerkönig Nödifahrer, der Mountainbiker Ralf F. oder der Appenzeller Musiker Walter Alder. Mit der Wurst in der Hand haben sie heute ihren kleinen Erfolg gefeiert. Da ist Gulasch von der Lea Führer.
Bratwurst verteilen, dann ist ja so der Highlight-Anlass vom Anzeiger. Das ist etwas, wo wir uns alle schon Wochen vorher darauf freuen.
Ja gut, ich meine, es ist durchs Treffen, wo man sagt, warum hast du bekommen, was ist da passiert?
Haben Sie noch die Leute, wissen Sie, wieso dass Sie da sind? Ja, weil ich in Brotwurst gewohnt habe, anscheinend für meine Arbeit, die in Bern gut war. Ich nehme es so zur Kenntnis und freut mich natürlich riesig.
Das ist eigentlich einmal ein Dank an unsere Leserinnen und Leser, die sich da ja dann offen gesagt auch bei im Buch stehen, bis sie mal zu einer Brotwurst kommen. Und das ist auch etwas, das schon lange Tradition hat.
Hast du noch Brotwurst bekommen?
Nein, sie mögen nicht nachher.
Kein Senf dazugeben.
Nein, glaub, er sieht einfach nicht aus, als wäre er am Verhungern.
Aufpassen, schob deine Säckchen, frisst dich.
Und was ist denn so das Besondere dieser Brotwurstverteilerten?
Dass man so viele verschiedene Leute aus allen möglichen Sparten antrifft, die man sonst nie sieht.
Mit uns einen guten Anlass, weil es gibt zu essen, gibt zu trinken, vergeben sogar. Und wir haben nicht viel geschwätzt.
Nicht viel geschwätzt, das sagt der, der Musik gemacht hat, der Ulmer Brotwurstverteilerte, der Appenzeller Walter Alder. Das war ein Beitrag von der Lea Führer gewesen. Wir bleiben beim Essen. Wenn St. Galler Bäuerinnen kochen, dann landet mehr auf dem Teller als nur gerade Bordwurst. Das zeigt ein neues Kochbuch mit über 240 Rezepten aus dem Kanton St. Gallen. Rezepte, die Bäuerinnen aufgeschrieben haben. An der Olma haben heute drum der St. Galler Regierungspräsident und der Stadtpräsident unter Anweisung von einer Gourmet-Köchin Kochlöffel geschwungen. Der Sascha Zürcher ist für uns mit dabei.
Der Saal vom Olma-Forum ist pumpevoll. Rund 100 Frauen sind gekommen, um zu schauen, wie das rauskommt, wenn Politiker ein Bäuerinnenmenü probieren zu kochen. Einer der heutigen Showköche ist der St. Galler Regierungspräsident Joe Keller. Wie steht es eigentlich mit seinen Kochkünsten?
Wenn ich ganz ehrlich muss sein, und als Politiker ist man immer ehrlich, zitiere ich meine Frau, das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Also nicht einmal eine Spiegelei?
Doch, Spiegelei. Fladen, Spaghetti, das geht schon.
Über gleich viel bringt auch der St. Galler Stadtpräsident Thomas Scheidlin an, wenn er am Herd steht.
Hörnli, Spaghetti, Reis und so, das geht gut, aber wenn es dann in die Hightech-Küche geht, dann bin ich nicht mehr dabei.
Was auf dem heutigen Menüplan steht, erklärt die Vizepräsidentin von der St. Galler Bäuerinnen, Erika Schlegel. Sie hat das Kochbuch mit dem Titel «St. Galler Bäuerinnen, Landfrauen kochen» zusammengestellt.
Also es sind einfach Omeletten, die zu einer Pyramide aufgeschichtet werden und dazwischen hat es Bechamelsoße mit Schinken und Käse drin.
Die beiden Politiker lassen sich da davon nicht abschrecken. Kurz vor ihrem Auftritt kommen sie ins Fachsimple.
Eieromelette, das ist, also ich sage jetzt eine normale Eieromelette mit allem drum und
dran. Das ist keine Sache.
Das wäre jetzt keine Sache.
Also das ist jetzt keine Sache. Und der Spiegelei ist keine Sache, Spaghetti ist keine Sache. Ich mache einmal noch. Ich habe eins Menü, das ich habe. Ich brauche so gut Milanese. Da bin ich dann mal. Ja, da mache ich auch
dir. Du bist aber gut.
Ja, das ist gut.
Doch dann gilt es ernst. Auf der Bühne stehen 4 Elektroherde. Die beiden Politiker werden eingewiesen von der Köchin vom Jahr 2003, der St. Gallerin Vreni Giger.
Das Rezept ist eigentlich ganz simpel. Ich würde euch einfach schnell sagen, was wir zu tun haben. Es muss jetzt jemand schnell den Teig machen und jemand macht die Soße. Was
macht ihr? Es gibt da also noch leichte Abstimmungsprobleme, weil sich St. Galler Stadtpräsident Thomas Scheidlin und der Regierungspräsident vom Kanton St. Gallen, der Joe Keller, nicht abgesprochen haben. Wie der auch offen zugibt.
Nein, wir haben keine Aufgabenteilung gemacht. Nachdem wir nicht wissen, was passiert, ist es eine schwierige Aufgabenteilung vorzunehmen. Aber wir werden uns da schon finden, irgendwo von einer Art.
Das Kommando übernommen hat dann ziemlich schnell die St. Galler Köchin vom Jahr 2003. Die Vreni Giger hat den beiden Politikern den Tarif durchgegeben.
Wir müssen bitte ein bisschen aufpassen mit dem Sack und dann nehmen wir den Nachwürzen. Wenn es drin ist, ist es drin.
Am Schluss ist dann aber doch alles gut gegangen. Die Omelette-Pyramide ist zustande gekommen und man hat sie auch können essen. Nicht zuletzt auch dank der aktiven Mithilfe der Profiköchin, sodass alle zufrieden gewesen sind.
Der Beitrag von Sascha Zürcher. Informationen zum Kochbuch gibt es auch im Internet. Auf regionaljournal.ch finden Sie den Link. DRS 1, das Regionaljournal Ostschweiz, es war 17:45 Uhr.
Psyche im Dunkeln, die Herbstserie vom Regionaljournal.
Der Besuch im Dunkeln, wo wir heute darüber berichtet, hat in St. Gallen stattgefunden, und zwar im Schlaflabor. Patienten, die eine Nacht dort verbringen, haben häufig massive Probleme. Sie schlafen zwar, aber ihren Schlaf ist so gestört, dass er keine Erholung bringt. Maria Lorenzetti hat die Leute getroffen, die sich um den Schlaf von diesen Patienten kümmern.
Gemütlich ist es nicht im Schlaflabor. Ein typisches Spitalzimmer mit einem Spitalbett. Dazu aber noch ein Mikrofon über dem Kopfteil, das Geräusche aufnimmt, und eine Infrarotkamera, die aufs Bett gerichtet ist. Bald wird in dem Bett jemand versuchen zu schlafen. Pflegefrau Katja Liebig wird der Person gut 20 Elektroden ankleben. Verkabelungen am Kopf, am Knie, an der Brust, an den Beinen.
Die Beinelektroden, die werden an den Beinen angebracht. Die leiten quasi Beinbewegungen in der Nacht auf, die Patienten haben, wenn sie nicht einschlafen können. Dann gibt es EKG, da wird das EKG und den Puls wird aufgezeichnet. Und dann die ganzen Kopfelektroden, die alle auf den Kopf gesetzt werden, die sind alle für den Schlaf da. Da kann man sehen, ob der Patient wach ist, ob er schläft, in welchem Schlafstadium er sich befindet, ob er träumt oder auch nicht.
Und trotz dieser vielen verkabeligen Kamera und dem Mikrofon können die meisten Patienten tatsächlich schlafen, sagt Katja Liebig. 5 bis 10 Patienten sind pro Nacht im Schlaflabor. 2 Angestellte sind rum, werfen den Blick auf den Bildschirm, hängen Kabel schnell ab, wenn mal jemand aufs WC muss. Wie die Nacht verläuft, wird aufgezeichnet und später vom Charlie von Gunten ausgewertet. Er hat in den letzten 10 Jahren schon Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten gesehen schlafen. Leute, die krankhaft schnarchen und darum verzweifeln, Leute, die pauselos zappeln, Leute, die Aussetzer im Schnauf haben. Ihm tägt jeder einzelne Leid, sagt der Charlie von Gunten.
Die haben einen wahnsinnigen Leidensdruck. Einerseits durch die Partnerin oder der Partner, dann durch Kollegen, wenn die einen Vereinsausflug oder so etwas machen, die werden gemieden, es will niemand bei denen schlafen und so weiter. Und die tun das, die können einem nur leid tun. Und bis sich eine Person dazu durchringt, um zu uns zur Abklärung zu kommen, haben die bereits einen riesen Kampf hinter sich.
Wie die 35-jährige Frau, ihre Aufzeichnungen hat der Charlie von Gunten auf dem Bildschirm. Und rechts Bild von der Infrarotkamera, so ist der Monitor ausgefüllt mit Kurven von all diesen Elektroden. Über die Lautsprecher hört man Geräusche aus dem Zimmer. Zuerst ein kurzes Schnarchen, dann, und das ist das Problem dieser Patientin, hört man lange Zeit fast nichts, außer das Rauschen.
Das ist das Rauschen vom Mikrofon. Man hört keinen Atemzug. Das ist jetzt eine Frau, die eine sogenannte Schlafapnoe macht. Jetzt macht sie wieder eine Atempause. Sie hat ein interessantes Bild. Sie tut immer einmal, zweimal und einmal, dreimal nimmt sie einen Atemzug. Sie schnauft all noch nicht. Das ist jetzt eine Schlafapnoe von 32 Sekunden Dauer. Das ist nicht außergewöhnlich. Das gibt es viel mehr, als man glaubt. Das haben wir praktisch jede Nacht 2 bis 3 Astige. Jetzt macht sie wieder auf. Jetzt macht sie 3 Atemzüge und dann ist wieder Pause.
Schlafapnoe, Aussetzer vom Schnuff im Schlaf sind das häufigste Problem, das im Schlaflabor abgeklärt und behandelt wird. Das Labor ist in dem Sinn nicht für die Schlaflosen zuständig, sondern für die extremen Schläfer, sagt der Chefarzt Martin Brutsche.
Die wir mehr abklären, sind die, die eher zu viel schlafen müssen. Also die schlafen die ganze Nacht, sind am Morgen wiederholt, müssen dann am Nachmittag noch nachher schlafen und sind vielleicht sogar dann auf der Autobahn sehr müde, was dann durchaus auch Konsequenzen hat. Also eigentlich auch das zu viel an Schlafbedürfnis, wir nennen das Hypersomnolenz, das ist eher ein Problem, zahlenmässig.
Das Problem haben 4-5% der Bevölkerung. Das Schlaflabor macht Abklärungen für so Patienten und sucht die geeigneten Therapien. 1500 Leute werden pro Jahr abgeklärt und betreut und jedes Jahr kommen 300 dazu. Das Schlaflabor arbeitet mit anderen Abteilungen zusammen. Mit Hals-Nasen-Ohrenärzten oder mit Neurologen. Für die meisten von diesen schwierigen Fällen gibt es eine Lösung. Eine Operation oder eine Atemmaske, die Patienten in der Nacht anlegen müssen. Aber manchmal, das sagen die selteneren Fälle, müssen wir auch im Schlaflabor sagen, sorry, jetzt wissen wir auch nicht mehr, was gegen ihr Schnarchen tun.
Es ist 3:06, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf der Reise mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Der Kanton St. Gallen hat heute das Budget für nächstes Jahr präsentiert. Der Finanzdirektor Martin Gero rechnet mit 17 Millionen Franken Defizit. Das ist im Verhältnis zum Gesamtaufwand von 4,2 Milliarden ein Klacks. Allerdings muss der Kanton dafür das Eigenkapital anzapfen und 225 Millionen ausnehmen. St. Gallen will nächstes Jahr außerdem gut 200 Millionen Franken investieren. Archäologen haben heute vor dem Kloster St. Gallen einen Sarkophag aus dem Mittelalter geborgen. Den Steinsarg haben die Bauarbeiter vor einem halben Jahr entdeckt. Wer in dem Sarkophag begraben ist, ist offen. Das soll etwa in 3 Wochen klar sein. Innerhalb von 10 Tagen hat das Lömeschwil im Kanton St. Gallen zum zweiten Mal eine Schür brennt. Betroffen ist die gleiche Familie. Schon vor 9 Jahren hat ein Brand eine Schür von dieser Familie zerstört. Im aktuellen Fall schätzt die Kantonspolizei St. Gallen den Schaden auf mehrere 10'000 Franken. Zum Wetter. Prognose von SF Meteo, Christine Jutz.
Am Abend und auch in der Nacht ist es vom Alpstein über das Arganserland bis ins Glarnerland immer wieder mal nass. Zwischen dem Bodensee und dem Alpstein gibt es nur lokale Regengüsse. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei 13 Grad. Morgen Samstag ist es bewölkt und den Tag durch gibt es zum Teil kräftige Regen. Mit dem Regen kommt dann auch der Wind auf dem Seerocken und auf dem Sentis mit Böen von rund 60 km pro Stunde. Die Höchstwerte liegen morgens ab in Zell und St. Gallen bei 13-14 Grad, Zweifelden bei 17 Grad. Am Sonntag liegt dann im Unterland so ein Gemisch aus Hochnebel und Wolken, wo sich nur zum Teil auflockert. In den Bergen, aber relativ weit oben, ist es dann sonnig. Für die Sonne zu sehen, muss man aber auf 2000 oder 2500 Meter raufgehen. Am Nachmittag und Abend tut es dann auch in den Bergen wieder zu. Die Höchstwerte am Sonntag bei 16 Grad.
Die Wetterprognose von der Christine Jutz. Das war das Regionaljournal Ostschweiz am Freitag, 9. Oktober. Redaktion Bius Grissler, Moderation Thomas Weingart. Unsere Sendung ist in wenigen Minuten auch im Internet. Sie können sie nachhören unter regionaljournal.ch oder auch als Podcast abonnieren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.